Mein Name ist Andreas Seicher. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für neugierige und lernende Menschen. Mein Gast heute ist Thomas Preziner. Er hat Bücher geschrieben für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Er ist Fernsehmoderator, Filmproduzent und hat 40 Millionen Bücher verkauft. Aber was ich noch viel wichtiger und beeindruckender finde, ist, dass er Generationen von Kindern zu begeisterten Lesern gemacht hat. Und dafür verdienst du aus meiner Sicht alleine den Nobelpreis. Privat engagiert sich der Thomas für benachteiligte Kinder und er ist auch österreichischer Botschafter der UNICEF. Freuen Sie sich auf einen Podcast mit purer Lebensfreude, Optimismus und vielleicht kann ich dem Thomas auch das eine oder andere Geheimnis entlocken, das Sie noch nicht kennen. Lieber Thomas, beginnen wir gleich mit deinen Büchern. Weißt du eigentlich selbst, wie viele Bücher du genau geschrieben hast?
Ja, ich führe schon eine Liste. Ich schreibe derzeit am Buch Nummer 566.
Okay. Da gibt es eine alte Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst, da ist ein Journalist zu dem Karl Rahner gekommen, das war so ein berühmter Theologe und Jesuit und der hat eine Bibliothek gehabt, die riesig und voller Bücher war und dieser Journalist hat nämlich die einzige Frage gestellt, die man so jemand nicht stellen kann, nämlich, haben Sie alle diese Bücher gelesen? Und daraufhin hat der Rahner gesagt, nein, ich habe sie geschrieben. Ja. Das würde bei dir, glaube ich, auch passen. In Wikipedia steht, dass du 40 Millionen Bücher verkauft hast. Damit bist du sicher der bei weitem erfolgreichste Buchautor in Österreich und auch im deutschsprachigen Raum ganz weit vorne. Nun, jetzt gibt es aber viele Kinderbuchautoren in Österreich und auf der ganzen Welt. Was ist deiner Meinung nach dein Geheimnis, dein Rezept? Was steckt dahinter, dass du nachhaltig so erfolgreich bist? Oder anders gefragt, wie bringt man Generationen von Kindern, nämlich auch von Buben dazu, begeisterte Leseratten zu werden?
Ich tue mir sehr schwer, mich selbst zu analysieren. Ich kann jetzt nur das wiedergeben, was man mir immer wieder erzählt. Es gibt aber einen Satz, den höre ich jetzt sehr oft. Seit ich auch für Erwachsene schreibe, kommen natürlich viele Erwachsene auch in Lesungen, die früher als Kinder meine Bücher gelesen haben. Und das passiert zum Beispiel auch in China. Und da kam ein Satz jetzt so oft und der lautet, danke für eine schöne Kindheit. Für mich persönlich ist das die höchste Auszeichnung, die ich kriegen kann. Jetzt habe ich mich aber nicht hingesetzt und gesagt, so, und jetzt schreibe ich Bücher für eine schöne Kindheit, sondern mein Anspruch war immer, Bücher zu schreiben, die mich als Kind begeistert hätten. Ich war ein großer Leser, aber ich war sehr klar und sehr kritisch. Wenn ich mich nicht verstanden gefühlt habe, wenn ich mich belehrt gefühlt habe, habe ich das Buch weggelegt. Bücher, die ich wirklich wollte, habe ich in mein Baumhaus mitgenommen. Und mein Versprechen an mich selbst war, schreib Bücher für dein Baumhaus. Prinzipiell war es immer so, dass ich Kindern sehr, sehr genau zuhöre. Und ich versuche immer zu erfüllen auch, was sind die Wünsche, was bewegt sie, was berührt sie, wo wollen sie Bestärkung oder Trost, was würden sie gerne erleben. Und wenn ich schreibe, stelle ich mir ja vor, dass ich wieder mittelalterliche Geschichtenerzähler vor meinen Lesern und Leserinnen sitze und erzähle, nur wenn ich das Gefühl habe, die würden mir jetzt gebannt zuhören, dann schreibe ich das auch hin. Also was ich schreibe, ist ja sehr, sehr viel Abenteuer, wobei ich habe ja mehr als die Hälfte meiner Bücher sind an Mädchen gerichtet gewesen. Und darin geht es einfach, dass ich sage, ich möchte Kinder beschreiben, mit denen man befreundet sein möchte, wirklich gut befreundet sein möchte. Ich schreibe eine Welt, in der vieles möglich ist und in der Kinder Möglichkeiten haben, die aber gleichzeitig auch so ist, dass sie nicht völlig unrealistisch erscheint, aber sehr überraschend. Mein Herz hat auch immer gehört den Kindern, die nicht so gerne lesen. Und von Anfang an habe ich auch immer mitgeredet, dass die Schrift groß ist, dass das Schriftbild gut zu erkennen ist, dass viele Illustrationen reinkommen. Ich habe von der Dramaturgie her, ich komme eben vom Fernsehen, gesagt, es muss super spannend beginnen. Jedes Kapitel muss einen Cliffhanger haben, damit ich sofort umblättern will, weitermachen will. Ich habe viele interaktive Bücher gemacht, damit Kinder, die eben sehr gerne spielen am Handy oder Computerspiele, auch in Büchern eine Form finden, dass das Ganze jetzt nicht nur ein Lesen ist, sondern auch eine Interaktion beinhaltet. Und das ist die Mischung. Aber zusammengefasst ist es schon, dass ich sage, es war immer mein Bestreben, Kinder zu begeistern und sie zu bestärken, dass in ihnen viel steckt und dass sie sehr viel machen können. Und ihnen Abenteuer zu liefern, Geschichten zu liefern, wo sie nachher sagen, das war schön, und wo sie auch ein bisschen was mitnehmen.
Ich habe jetzt gerade selber nachgedacht, also bei mir war es natürlich das fliegende Klassenzimmer oder Emil und die Detektive von Kästner, der ja nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene und wie du ein Vielschreiber warst. Nun hast du im Jahre 2017 begonnen, Bücher für Erwachsene zu schreiben. Und zwar, ich habe das natürlich auch hier, dein erstes Buch für Erwachsene war Tu es einfach und glaub daran. Das ist übrigens eine gute Botschaft. Die meisten Menschen bleiben leider im Denken hängen, wie wir wissen. Dann gab es noch die Notfallapotheke und jetzt ein aktuelles Buch, das ja gleichzeitig mit meinem herausgekommen ist. Blödsinn gibt's nicht, wie wir Kinder fürs Leben begeistern. Und da muss ich dich gleich nachfragen, wie begeistern wir Eltern denn ihre Kinder fürs Leben?
Naja, ich erzähle darin Verschiedenes. Zum Teil erzähle ich natürlich, was ich in meiner Arbeit gelernt habe, wie man Kinder begeistern kann. Grundsätzlich glaube ich etwas, was ich Eltern so nahelegen möchte, ist, sich sehr, sehr genau zu versuchen, an die eigene Kindheit zu erinnern und sehr genau zu analysieren, was hat mir damals Freude gemacht, wie habe ich mich von Erwachsenen verstanden gefühlt, wo habe ich mich missachtet gefühlt, und in der eigenen Erziehung darauf aufzubauen, was sie als Kinder als hilfreich und gut empfunden haben, und das wegzulassen, was eben verletzt hat. Das halte ich einmal schon für wichtig. Das nächste, was mir so wichtig erscheint, ist, dass Erwachsene von diesem Podest heruntersteigen, auf dem sie oft stehen, und nicht glauben, dass sie ganz genau wissen, was für das Kind das Beste ist, sondern zuerst einmal hinhören und schauen, wer ist mein Kind überhaupt? Wofür interessiert es sich wirklich? Und das, wofür sich ein Kind interessiert, zu fördern, ihm die Möglichkeiten zu geben. Manchmal ist es auch wichtig, durchzuhalten. Dafür müssen Eltern wie gute Coaches sein beim Sport und weitergehen. Und manchmal kommt man drauf, dass ein Interesse, das am Anfang sehr stark war, nach ein oder zwei Jahren einfach deutlich abflacht. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Aber wichtig ist ja, wo liegen die Stärken meines Kindes? Wo liegen seine Interessen und wie kann ich die fördern? Und das ist ein Begeistern fürs Leben. Wenn ich jetzt sage, mein Kind muss ein Instrument lernen und es muss das machen und ins Ballett und dies, weil ich weiß, das ist gut, dann kann es sehr wohl sein, dass das Kind sagt, das ist sehr nett, aber ich möchte eigentlich nur Landhockey spielen. Und ich finde, es ist nichts Schlechtes an Landhockey, wenn man es liebt. Ich musste Klavier spielen lernen. Ich habe es gehasst, absolut gehasst. Nur, die Klavierlehrerin war früher eine professionelle Puppenspielerin. Ja. Ich habe Puppentheater geliebt. Ich bin dort nur hingegangen, weil sie mir jedes Mal ihre Puppen gezeigt hat, mir manchmal welche geborgt hat. Das waren die ersten Geschichten, die ich mir ausgedacht habe. Und so hat dort eigentlich das begonnen, was ich heute im Leben mache. Klavier spiele ich nicht mehr. Aber ich schreibe noch immer gerne Geschichten. Jetzt muss ich zur Verteidigung meiner Eltern dazu sagen, die haben das Geschichtenerzählen enorm gefördert. Also die haben mir Mut gemacht, sich wirklich dafür auch interessiert, nicht nur als ich ein Kind war, sondern auch später. Und das rechne ich ihnen hoch an. Aber meine Mutter war Pianistin und hat halt geglaubt, ihre Kinder müssen unbedingt Klavierspielen lernen. Ich glaube das nicht.
Wann hast du eigentlich in der Schule den ersten Aufsatz geschrieben und wurde der sofort vorgelesen und hat deine Lehrerin dein Talent erkannt?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich war im Großen und Ganzen ein recht guter Schüler. Es gab zwei Fächer, in denen ich schwach war. Das eine war Turnen. Ja. Furchtbar. Ich habe bis heute Angst vor fliegenden Bällen. Und das zweite war Deutsch. Und das lag vor allem an der Rechtschreibung. Ich habe mir mit Rechtschreiben schwer getan und mit Beistrichen vor allem. Und
viele Autoren, wenn ich jetzt sage, mir geht's also.
Ja, aber dann kam die neue Rechtschreibung und wir haben Recht behalten. Weißt du? Das ist wirklich, als die gekommen ist, habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, super, so schreibe ich ja schon seit längerer Zeit. Okay. Aber das hat mich auch wirklich entmutigt und demoralisiert, weil ich so gerne etwas geschrieben habe und gleichzeitig immer drunter stand, viel zu viele Fehler. Und ich ermutige ja heute auch sowohl Kinder zu sagen, schreibt, wenn ihr schreiben wollt. Und ich finde alle Lehrerinnen und Lehrer grandios, die diese geteilte Bewertung machen. Die einfach sagen, ah, super Geschichte, ja, Fehler waren leider etliche drinnen. Und daraus eine Note geben, die einem Kind eher Mut macht, weiterzumachen. Und das war für mich der springende Punkt. Ich habe zum Beispiel gerne gelesen, aber ich musste in der Schule dann Michael Kohlhaas und solche Sachen lesen. Nein, sorry, mit 15 wollte ich das nicht lesen. Ja. Das war schrecklich für mich. Mit 16 habe ich begonnen, für die Matura-Liste englische Autoren zu lesen. Und wir durften alles lesen. Ich habe Peter Benchley, also der Weiße Hai, gelesen. Und, aber Leon Uris damals, ich habe Philip Roth gelesen. Und das waren die ersten Bücher von ihm. Und das hat mich zutiefst bewegt. Das waren alles Dinge, die mich wirklich begeistert haben. Der Fänger im Roggen, also Catcher in the Rye, ist bis heute eines der Bücher, das mich am meisten bewegt hat im Leben. Und das konnte ich lesen und da war ich plötzlich wieder total begeistert für Literatur und für Texte. Habe auch darüber maturiert.
Interessant, Salinger, Fänger in Robben, hat ja nur ein einziges Buch in seinem Leben veröffentlicht. Das hat allerdings gereicht, um ein gutes Auskommen zu finanzieren. Ich finde das spannend, was du sagst, wenn unser Schulsystem leider Gottes in eine andere Richtung geht. Also du weißt, Kinder werden mittlerweile eher bestraft, wenn sie zu lange Aufsätze schreiben. Oder bei der Matura ist es nicht mehr so, erstmal gibt es keine Leselisten mehr, was mich erschreckt. Ja. Und auf der anderen Seite schreibst du nicht mehr einen großen Essay oder Aufsatz, wie man früher gesagt hat, wo du dir was unter drei Themen aussuchen kannst, sondern du musst quasi einen Leserbrief schreiben. Mein lieber Freund Heinz Sichrowski hat gesagt, du wirst quasi zum Querulanten ausgebildet. Du kriegst so Sachaufsätze und solche Geschichten, statt dass du mal wirklich lernst, frei zu lesen. Und die Kinder werden auf Risikominimierung beim Schreiben trainiert, nämlich je kürzer du schreibst, desto weniger Fehler kannst du machen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, nämlich genau im Hinblick dessen, was du hier gesagt hast. Drehen wir die Frage mal um. Wie können sich Eltern von den Kindern begeistern lassen?
Ich glaube, das, was an Kindern so faszinierend ist für mich, und dann wissen wir, was der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, es gibt kein Kind mit Burnout. Gibt es nicht. Warum? Weil Kinder spielen. Und jetzt kann man sagen, ja, die haben ja so ein leichtes Leben, die müssen nur spielen. Also bitte jeder, der sich an die eigene Kindheit zurückerinnert, wird wissen, dass so leicht war das alles nicht. Wir haben uns behaupten müssen gegen andere. Wir mussten mit den Eltern, mit den Limits zurechtkommen, die uns da gesetzt werden. Die Welt entdecken war auch manchmal ziemlich erschreckend sogar. Es gibt Dinge, die dir Angst machen und so weiter. Aber ein Kind spielt und das heißt, es tut etwas, was ihm ein hohes Lebensgefühl gibt, mit größter Begeisterung und dann ist es müde. So, und was machen wir? Wir machen oft Dinge, die wir überhaupt nicht machen wollen, weil wir glauben, wir müssen sie machen oder weil wir glauben, dass wir damit das meiste Geld verdienen oder das meiste Ansehen kriegen, nur wir wollen sie überhaupt nicht machen oder wir sind völlig überfordert und sagen nicht Stopp, Halt, Nein. Und was passiert dann? Es kommen Dinge eben wie die Phase, wo man sagt, ich kann nicht mehr weiter. Und ich denke, sich immer wieder daran zu erinnern, dass das Leben schon daraus besteht, Sachen so anzugehen, dass man dabei Freude entwickeln kann, da sind uns Kinder aus meiner Sicht ein großes Vorbild. Das zweite ist diese unendliche Neugier von Kindern. Warum nicht sein Leben lang neugierig bleiben? Alle Menschen, die ich kenne, die älter sind, inklusive meiner Eltern, die leider nicht mehr leben. Meine Mutter war neugierig bis zum letzten Atemzug. Mit kurz über 90 wollte sie unbedingt ein iPhone haben. Das Seniorenhandy hat sie grauenvoll gefunden. Sie wollte ein iPhone haben und wir mussten ihr dann erklären, wie das funktioniert. Und sie war fasziniert. Und ich habe diese berühmte Freundin Liesel, die ist 101. Die ist von einer Neugier jeden Tag, was sich da alles tut. Und das finde ich ist beispielgebend. Und darauf sollte man einfach wesentlich mehr Rücksicht nehmen oder wesentlich mehr schauen. Und das Dritte ist, Kinder haben ein unverbogeneres Denken. Und mein Buch heißt ja, deswegen Blödsinn gibt's nicht, weil ich finde, dieser Satz zu einem Kind, so ein Blödsinn, ist so, als würdest du dem Kind die Tür ins Gesicht schlagen. Und was wir lernen können, ist, dass Kinder oft eine Denkweise haben, die wesentlich geradliniger ist. Und da gibt es ja dieses super Beispiel, das ich so liebe, der große Physikprofessor, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war sogar ein Nobelpreisträger, der seiner kleinen Tochter beibringen wollte, was Physik ist und sie gefragt hat eben, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, eine Stecknadel auf Wasser schwimmen zu lassen. Und wenn du die ins Wasser wirfst, geht sie ja unter. Was muss man tun, damit die Oberflächenspannung sie trägt? Gut, für ihn war das vollkommen klar, du nimmst ein Stück Löschpapier, legst die Nadel drauf, legst das aufs Wasser, Löschpapier geht unter, Nadel wird getragen von der Wasseroberflächenspannung. Oder du kannst auch noch aus einer Büroklammer so etwas biegen, dass du es ganz vorsichtig flach auflegst, wird getragen. Das waren für ihn die zwei Lösungen. Am nächsten Tag kam seine Tochter und hat gesagt, Papi, das ist ganz einfach. Wir frieren das Wasser jetzt ein, dann ist es hart, dann legen wir das Ganze oben auf, dann lassen wir es auftauen und dann schwimmt es. Das funktioniert auch so. Er war platt. Und er hat gesagt, er ist an der Uni, er hat alle Preise der Welt, er wäre nicht in 100.000 Jahren auf diese Idee gekommen. So, und dieses unverbrämte Denken von Kindern, das können wir uns ein Beispiel nehmen, manchmal einfach anders und freier zu denken. Ich möchte hier aber etwas dazu sagen. Nein, ich glaube nicht, dass jedes Kind ein Genie ist und ich glaube nicht, dass Kinder die Lösung für alles haben. Überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass wir da lernen können, uns zu befreien von diesem Ballast an Vorurteilen, an so tut man das nicht oder so kann man das nicht sehen oder sowas, der uns da auferlegt wird durch Erziehung und durch, natürlich auch durch Umwelt und durch Schule und so weiter und uns manchmal da frei zu schlagen und zu sagen, kann ich es nicht auch anders sehen.
Da fällt mir ein Beispiel ein, das habe ich in meinem ersten Buch drin, das hat mir eine Volksschullehrerin erzählt, die hat den Kindern die Aufgabe gegeben, einfach etwas zu zeichnen und zu malen. Und sie hat sich über das eine Kind gebeugt und hat sie interessiert gefragt, was malst du denn da? Und sie hat gesagt, ich male den lieben Gott drauf. Und hat sie gesagt, naja, was weiß ja niemand, wie der liebe Gott ausschaut. Und hat gesagt, dann warte mal 10 Minuten. Dann wirst du
es. Ja, aber ich finde das gut.
Dann wirst du es lernen. Du hast das gesagt mit dem, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, das habe ich in einem Interview von dir gesehen. Ich gelte als sehr harter Schulkritiker, aber manchmal übertriffst du mich, wo du gesagt hast, alle, die sagen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, können in einen Turnsaal gestellt und dort von Kindern mit Cremetorten beworben. Ja. Was ist da die ernste Botschaft dahinter?
Ja, die ernste Botschaft dahinter ist folgendes. Welcher Erwachsene würde zu einem anderen gehen, der einen neuen Job beginnt und zu ihm sagen, ah, du hast einen neuen Job? Wow, ja, na, da wirst du schon sehen, wie das wird. Das wird so anstrengend werden, das wird so schrecklich werden, gell? Na, das ist jetzt eine ernste Angelegenheit. Na, was du da jetzt hast, na, du wirst schon sehen, wie sie dort mit dir umgehen werden. Welcher Erwachsene würde das zu einem Menschen, der ihm am Herzen liegt, allen Ernstes sagen, wenn der eine neue Stelle antritt? Niemand, niemand. Wie kann es dann sein, dass zu Kindern, die in die Schule kommen, die sich noch dazu meistens auf die Schule freuen, jemand sagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens? Oder noch schlimmer, du wirst schon sehen, wie das in der Schule ist. So, was wird passiert? Was passiert? Bei ganz jungen Kindern belegen wir etwas, das sie jetzt mindestens einmal 9 Jahre, vielleicht sogar 12 Jahre begleiten wird, negativ. Und aus diesem Grund antworte ich mit diesem Bild, das einfach Spaß und Freude begleiten soll, dass Menschen, die so etwas allen Ernstes sagen, im Turnsaal stehen sollen und Kinder werfen eben Schaumtorten wie im Stummfilm auf sie. Denn und ich sage ja immer, wenn man zu Kindern kann man genauso sagen, du Schule, das ist wie eine abenteuerliche Entdeckungsfahrt auf einem tollen Schiff. Eine Entdeckungsfahrt bringt viel Neues, bringt viele Erkenntnisse. Da gibt es aber auch Gefahren, da gibt es Stürme, da gibt es Hindernisse. An Bord können Leute sein, die dir überhaupt nicht gefallen. Damit muss man umgehen lernen. Also all das kann passieren und es wird anstrengend manchmal. Und manchmal müssen wir einfach dahin segeln und wir sehen kein Land rundherum. Aber dann sehen wir es wieder. Und so würde ich Schule sehen. Nicht als Schule macht nur Spaß, Schule ist nur das oder so. Schule ist. Und es gibt dort einfach viele interessante Möglichkeiten. Und es gibt anstrengende Möglichkeiten und manches nervt. So ist es. Vor uns haben Millionen von Menschen die Schule geschafft. Liebes Kind, du wirst es auch schaffen. Ich bin an deiner Seite. Und dann das Positive herausstreichen, auch aus der eigenen Schulzeit, denn das gibt Kraft.
Ich rate Eltern ja immer, die mich fragen, welche Schule es, vor allem Volksschule, sie ihr Kind gehen sollen. Ich sage, schau nicht nur auf die Volksschule, sondern schau die Lehrerin an, die dein Kind 4 Jahre lang unterrichten wird, weil die hat einen großen Einfluss darauf, ob das ein neugieriges, lernendes Kind wird oder nicht. Eine gute Freundin von mir, die Sonne, ist eine Volksschuldirektorin in Niederösterreich, die sagt immer, also Kinder freuen sich ja auf Schule meistens, sie gibt schon am ersten Schultag eine Aufgabe und die Kinder freuen sich, weil sie ist draufgekommen, die Kinder sind enttäuscht, wenn sie keine Aufgabe bekommen, weil sie kommen ja mit dieser Erwartungshaltung hier. Jetzt verrate ich etwas, was ich sonst bei Autoren nicht tue, nachdem du es selber auf deiner Website verrätst, traue ich mich jetzt nachzufahren, nämlich von dir ist ein Liebesroman in Planung, der im November, sprich in wenigen Wochen erscheinen wird und ich habe bei Amazon nachgeschaut und da gibt es auch schon einen Titel, Liebesbrief an Unbekannt. Verrätst uns zumindest ein bisschen etwas.
Naja, Das ein ganz klein bisschen schon, aber nicht sehr viel.
Brighton, mehr sage ich nicht.
Ja, es ist so. Die Bücher, die ich für Erwachsene schreibe, haben alle etwas gemeinsam. Es geht um Lebensfreude. Mir ist es nämlich so wahnsinnig wichtig, weiterzugeben, was ich zu diesem Thema gelernt habe, aber auch lernen musste. Das muss ich dazu sagen. Und es sind verschiedene Dinge in meinem Leben passiert. Und ich habe auch eine Zeit lang in Brighton gelebt. Und so ist die Idee entstanden, dass ich dort eine Geschichte ansiedle, eben einen Liebesroman, weil das habe ich für Erwachsene noch überhaupt nicht geschrieben. Und es ist eben die Geschichte einer jungen Frau, einer Österreicherin, bei der im Leben alles daneben geht. Sowohl ihre Ehe als auch beruflich alles. Und sie flüchtet dann nach Brighton und übernimmt dort so eine Frühstückspension vorübergehend, um sich wieder zu erholen. Ist aber sehr allein, sehr traurig. Und sie lernt dort eine Freundin kennen, die ihr den Tipp gibt, wenn du einen Mann in dein Leben ziehen möchtest, der dir wirklich am Herzen liegt, schreibe Liebesbriefe an diesen großen Unbekannten. Schreib alles hinein, was dir durch den Kopf geht, was dir durchs Herz geht, was du dir wünschst, was du tust. Schreib an jemanden, den du noch überhaupt nicht kennst. Verbreite eine Stimmung, schicke auf diese Art und Weise wie ein Leuchtturm das aus, leg die Briefe in den Schreibtisch, vergiss sie und wart, was passiert. Und sie tut das auch und glaubt aber nicht wirklich daran. Und eines Morgens findet sie dann aber einen Brief von einem Unbekannten, der genau darauf reagiert, was sie geschrieben hat, was aber niemand wissen kann.
Also das beginnt schon einmal sehr spannend. Ja. Mehr versuche ich nicht, aus dir rauszuholen. Liebesromane schreiben ist sehr schwierig, weil viele sind kitschig und es gibt große historische Vorbilder, Jane Austen, Stolz und Vorurteil oder die Klassiker von Winde verweht, Love Story und so weiter. Ich habe vor einigen Jahren, seit meine Freundin empfohlen, eigentlich einen ganz großartigen Liebesroman, Jan-Philipp Sendka, ich weiß nicht, ob der das sagt, Herz hören, ja. Spielt in Burma und ist so, die Engländer sagen, also Unconditional Love ist eigentlich die Geschichte einer wirklich bedingungslosen, lebenslangen Liebe. Gibt es bei dir so einen Lieblings-Liebesroman, wo du sagst, der hat mich wirklich, der hat mein Herz berührt?
Hat mein Herz berührt? Naja, es gibt schon eine Geschichte, die ich sehr mag, die heißt Das Lächeln der Frauen. Und das ist von einer französischen Autorin, glaube ich. Es ist ein Pseudonym, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Und das ist eine sehr, sehr berührende Geschichte, weil das ist eine junge Frau in Paris, die ein Restaurant leitet von ihrem Vater, der verstorben ist. Und die verlassen wird und die in der Buchhandlung ein Buch kauft und hineinliest und sich selber dort drinnen findet in dem Buch. Und in ihrem Restaurant und nicht weiß, wie sie da reingekommen ist und sie will dann unbedingt diesen Autor finden. Und daraus entwickelt sich eine Menge sehr, sehr überraschender Sachen. Das war sehr, sehr berührend, also auch die Hin-, das Auf und Ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Kitsch-Faktor bei Liebesgeschichten, da denke ich mir immer, ja schon, aber bitte in unserem eigenen Leben gibt es immer wieder Phasen, die man von außen gesehen als kitschig bezeichnen kann. Und ich finde ja, die beste Definition von Kitsch ist das, was gefällt, wenn man alleine ist. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Teil ist. Der andere Teil ist natürlich, Liebe beginnt für mich dort und Beziehung beginnt für mich dort, wo die Hollywood-Filme enden. Dort beginnt alles andere. Und wenn man das gut vermischt, glaube ich, kann man Menschen eine Geschichte erzählen, die zu Herzen geht und gleichzeitig aber auch so eine gewisse Stärkung fürs eigene Leben gibt.
Also Milan Kundera, der mit dem Buch Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins groß geworden ist, das ja auch ein Liebesroman ist, der hat über Kitsch einmal geschrieben, Kitsch ist sozusagen, wenn es zu gewollt ist. Ja, und das ist dann eher, was ich mit der Gefahr meine. Du hast mir die Riesenfreude gemacht, wenn jetzt darf ich mein eigenes Buch Werbung machen, zu meiner Buchpräsentation, ja, Der talentierte Schüler und seine ewigen Feinde zu kommen. Und du erinnerst dich vielleicht noch, ich habe ja dort den Vergleich von zwei Schulzeugnissen gemacht, nämlich eines aus dem Jahre 1935, eines Gymnasiums, selbe Schulstufe und dann 2015, also 80 Jahre danach, und habe aufgezeigt, dass sich da eigentlich in den Schulzeugnissen überhaupt nichts geändert hat, nicht einmal die Reihenfolge der Gegenstände. Ganz oben die Religion, ganz unten der Körper. Nun, jetzt würde mich interessieren, wenn du den Stundenplan für Kinder in der Schule machen könntest, Kinder freuen sich ja nicht auf Gegenstände, sondern auf Menschen, da sind wir uns sicher einig, wie würde denn so ein idealer Stundenplan für Kinder in der Schule aussehen, den der Thomas Brezina macht?
Also ich glaube, dass ein idealer Stundenplan etwas hätte, dass es jetzt zum Beispiel aus meiner eigenen Lebensgeschichte ist, nicht Leibeserziehungen oder Sport heißen sollte, sondern Freude an Bewegung. Mhm. Denn nicht jeder freut sich und nicht jeder ist so geschickt. Aber wir als Erwachsene wissen auch, wir machen dann Bewegung, wenn wir Freude daran haben. Mhm. Und ich glaube, allein der Gedanke, dass man vor viele Gegenstände dieses Wort Freude gibt, würde einiges verändern. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich halte es nach wie vor für wirklich wichtig, dass ein Kind fließend schreiben, fließend lesen kann, dass es rechnen kann, einfach die ganzen Grundrechnungsarten und alles drumherum wirklich beherrscht. Dass es einen Überblick hat über Geschichte, Geografie, Biologie. Und ich rede von Überblick, nicht bis ins kleinste Detail. Ich muss nicht wissen, wie viele Augen ein Pantoffeltierchen hat. Jetzt würde jetzt gleich jemand sagen, hat gar keine Augen. Ja, aber ich kann mich erinnern, da gab es immer so Bilder und so. Egal, aber was ich damit meine ist, ich bin ein absoluter Vertreter der Allgemeinbildung. Und ich glaube aber, Allgemeinbildung heißt, dass ich einen Überblick habe und dann weiß, wo ich mir das genaue Wissen herhole. Das ist es. Ich glaube heute, dass es Fächer geben muss wie soziales Verhalten, soziale Beziehungen. Dass ich lerne, wie diskutiere ich, wie streite ich, wie vertrage ich mich wieder, wie sind andere Menschen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mit mir selber umgehen, was tut sich in mir alles. Ich glaube auch, dass zum Beispiel heute in einer Schule auf einem idealen Studienplan, und ich weiß, das gibt es in manchen Schulen, in nordischen Schulen überhaupt, die essen gemeinsam, die decken gemeinsam den Tisch.
Kochen oft gemeinsam.
Ja, lauter solche Sachen. Ich halte das zum Beispiel für ganz wichtig, also angewandtes Leben. Und alles, was zu tun hat für ein besseres Verständnis füreinander, alles, was fördert, dass ich mich selber besser bewegen kann und sicherer bewegen kann im Leben, ist etwas, was meines Erachtens nach auf den Stundenplan gehört. Ich habe dazu einmal gelesen, eben englische Universitäten, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, aber die sind ja drauf gekommen, dass zum Beispiel die Selbstmordrate ihrer Abgänger, die noch dazu Spitzenstudenten waren, unfassbar hoch ist. Und die dann drauf gesagt haben, das kann es nicht geben, und eingeführt haben ein Fach Lebensphilosophie, Lebensglück und Lebensführung. Weil sie sagen, es kann nicht sein, dass wir hochgebildete Menschen herausbringen, die nicht fähig sind, in ihrem Leben Freude zu finden oder eben mit den Dingen umzugehen, sodass sie nicht daran scheitern. Und das halte ich heute für wichtiger als je zuvor, weil die Anforderungen von außen sind einfach wesentlich größer geworden.
Du lebst ja in London, darauf komme ich dann noch zu sprechen, aber jetzt fällt es mir gerade ein, Alain de Botton, ein großer Autor, macht ja eine School of Life in London.
Ich weiß nicht, ob du, ja, ich habe sein letztes Buch gerade gekauft.
Dann haben wir einen, genau. Also das würde ich spannend finden, nur das soll man eben nicht nur für Erwachsene machen, das könnte man schon in der Schule machen. Du weißt ja, ich habe mit anderen die Sir Karl Popper Schule, wo uns heute jemand beim Aufnehmen unterstützt, ein Absolvent, gegründet. Und dort haben wir von Anfang an einen Gegenstand, den die Schüler liebevoll COSO genannt haben, Kommunikation und Sozialkompetenz, als Pflichtgegenstand, Matura-Gegenstand. Und da ist genau das vorgekommen, was du gesagt hast, zum Beispiel einen Konflikt aus unterschiedlichen Rollen beschreiben zu können und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass das Verhältnis von Schülern und Lehrern der Popper-Schule halt ein deutlich besseres ist an vielen anderen Schulen. Und ich glaube, alle Schulen würden sich so einen Gegenstand verdienen.
Also das absolut. Absolut. Also ich finde das großartig. Ich wusste das nicht, kann jetzt nur dazu gratulieren, ganz herzlich, weil vor allem die positiven Erfahrungen, die du jetzt beschreibst, die sind ja so wichtig. Es gab früher an öffentlichen Schulen die Begleitlehrer, die sich auch um Kinder gekümmert haben, die eben Probleme hatten, weil sich die Eltern scheiden haben lassen oder sonst was. Diese Begleitlehrer haben so eine wichtige Funktion gehabt. Meiner Information nach gibt es die heute an Schulen nicht mehr. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wofür alles Geld da ist. Und für so eine wichtige Funktion, dass man Kinder eben begleitet, in einer Zeit, wo sie ja viele Stunden, an einem Ort, wo sie viele Stunden verbringen, sie unterstützt und ihnen hilft, das halte ich für eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe der Schule, vor der sie sich nicht drücken kann.
Bleiben wir gleich bei den wichtigen Aufgaben. Im Jahr 1972 hat es an der Universität in Dunedin, das ist eine wunderschöne Stadt in Neuseeland, wo ich auch schon einmal war, die haben eine Langfriststudie gemacht, wo sie draufgekommen sind, dass erwachsene Menschen, die schon als Kinder mit Selbstbeherrschung gut umgehen konnten, dass es denen im Leben besser geht, und zwar gesundheitlich, emotional und finanziell. Das ist nicht überraschend, weil es gab ja schon diesen berühmten Marshmallow-Test mit Belohnungsaufschub, also wenn man drei Kinder, wenn man Kindern drei Marshmallows hinlegt und sagt, wenn du 10 Minuten das nicht angreifst, dann kriegst du noch welche zusätzlich. Und die, die das sofort gefuttert haben, haben im Leben meistens schlechter abgeschnitten als jene, die diesen Belohnungsaufschub geschafft haben. Was aber neuere Forschungen zu dem Thema zeigen, ist, dass das nicht nur genetisch sozusagen vorgegeben ist, diese Fähigkeit der Selbstbeherrschung, der Selbstkontrolle, sondern dass man das wie einen Muskel trainieren kann. Und dass eben Fähigkeiten auch wie Beharrlichkeit, Sorgfalt, Geduld, Frustrationstoleranz ganz wichtig für ein gelungenes Leben sind. Das sind jetzt natürlich sehr traditionelle Tugenden. Was glaubst du denn, wie stehst du denn dazu, dass Schule auch und Erziehung auch diese traditionellen Tugenden und wenn ja, welche vermitteln sollte?
Die, die du jetzt gerade aufgezählt hast, halte ich alle für wichtig. Man muss doch etwas wissen. Was über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsen ist, eindeutig, da steckt ja was dahinter. Und ich glaube, dass dieses sich selbst zu erkennen, sich selbst auch beherrschen zu können, etwas sehr Wichtiges ist. Gleichzeitig aber müssen Kinder auch erkennen, was sie davon haben. Mhm. Und wir können ihnen nicht etwas vorschreiben, denn je mehr Druck wir ausüben, desto mehr Widerstand wird das Ganze nur auslösen und das bringt nichts. Aber wenn Sie erkennen, was haben Sie davon, welchen Nutzen können Sie daraus ziehen? Wenn man das trainiert, und ich halte auch sehr viel vom Trainieren und vom Üben, dann ist das sehr wichtig. Ich glaube, von den traditionellen Werten, die Grundeinstellungen wie eben Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Disziplin, Zielstrebigkeit auch, aber vor allem auch mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen, Freude am Leben zu haben. Mir ist das heute wichtiger als je zuvor, immer wieder zu betonen, diese Freude im Leben kommt nicht von allein. Das ist auch etwas, was wir Kindern vermitteln müssen, dafür muss ich was tun. Nur die Belohnung ist halt sehr hoch. Und ich muss lernen, und ich sage jetzt wirklich muss, ich sage selten muss, aber jetzt sage ich muss, auf das Freudige und Schöne hinzuschauen. Ich kann durch diese Welt gehen und kann Tag und Nacht sagen, dass alles schrecklich ist, was ja unglaublich modern ist. Ich kann mich ja vor tausende Leute stellen und sagen, alles ist entsetzlich und alle werden applaudieren. Das kann es nicht sein. Und meine 101-jährige Freundin Liesl, das Erste, was sie macht, wenn sie wohin kommt, in einen Garten, sie schaut sich um und sagt, ist das schön, was dort blüht. Na wirklich, das ist ja herrlich. Du gehst mit ihr in ein Restaurant, dort steht ein schöner Blumenschmuck, sie sagt, nein, so schöne Farben und so weiter. Die Frau ist 101 Jahre alt und nimmt sich die Zeit, alles Schöne, was sie entdeckt, aufzunehmen. Und ich glaube, dieses Verharren und Schauen auf das Schöne, auf das Gute, das ist auch eine Stärkung sozusagen des Freudemuskels in sich. Und ich bin auch der Meinung, dass man Kindern Richtlinien geben muss, sie auch begleiten muss. Ich sage ja, Erziehung ist aus meiner Sicht das Training für ein gedeihliches Leben mit mir selbst und mit anderen. In einer Umwelt, wo ich mich nicht gefährde. Und wenn das geschieht, ist das ein wichtiger Punkt. Aber der zweite Punkt, was ich eben im Buch auch beschreibe, ist, und was ist jetzt die Freude im Leben? Also das ist so ein bisschen wie Pflicht und Kür. Was ist jetzt die Freude? Was ist alles? Denn wenn ich weiß, wie die Spielregeln gehen, dann kann ich mich ja bewegen und kann viel gestalten. Und im Leben kommt es aus meiner Sicht hauptsächlich darauf an, was ich gestalte. Ganz egal in welchem Rahmen.
Du engagierst dich ja auch für benachteiligte Kinder. Kommen wir auch zu diesem sehr ernsten Thema, weil es ja viele Kinder gibt, die in einem Umfeld leider aufwachsen, wo es wenig Freude gibt, wo es wenig Licht gibt. Befreundete Direktorinnen und Volksschullehrerinnen erzählen mir, dass es immer mehr Eltern gibt, die mit der Erziehung ihrer Kinder völlig überfordert sind. Führt dazu, die Kinder kommen ohne Frühstück in die Schule. Führt dazu, sie kommen teilweise auch im Winter ohne Socken in den Schulen. Führt dazu, dass es Familien gibt, wo es zu Hause überhaupt keinen Esstisch mehr gibt, wo gemeinsam gegessen wird, sondern nur einen Couchtisch, um die alle herumsitzen, was wiederum Kindern nicht ermöglicht, auch Hausaufgaben zu machen und so weiter. Wenn du diese Dinge hörst und wahrscheinlich auch deine eigenen Erfahrungen aufgrund deiner Arbeit hast, was können wir denn tun, um diesen Kindern, die eben sehr schwierige Startbedingungen haben, wo es wenig Licht gibt, wo es wenig Freude gibt, trotzdem ein gelungenes Leben zu ermöglichen?
Naja, das Wichtigste ist hier, dass die Schule eingreift. Denn jedes Kind muss zur Schule gehen und bleibt dort 9 Jahre mindestens. Das ist eine lange Zeit. In England habe ich gelesen über eine Schule am Stadtrand von London, die genau dieses Problem hatten. Die Eltern haben ihre Kinder oft dort schon abgegeben um 7 Uhr in der Früh. Die Kinder waren übermüdet, dann ist man draufgekommen, die meisten hatten kein Frühstück und so weiter. So, jetzt kannst du lamentieren und sagen, das darf nicht sein, ich werde mit den Eltern reden, ich werde dies machen und so weiter. Die Direktorin dort hat gesagt, wir führen ein, das gemeinsame Schulfrühstück. Die Eltern zahlen sogar ein bisschen was dafür, aber jetzt wirklich keine Riesenbeträge. Die haben das sofort auch dem zugestimmt und das sind keine wohlhabenden Eltern, ganz im Gegenteil. Die Frau war einfach pragmatisch und hat gesagt, Ende, wir tun uns das nicht mehr an. Die, die um 7 Uhr abgegeben werden, die haben Matratzen und so weiter, die können sich dort hinlegen, können weiterschlafen bis 8 Uhr. Gut, und dann gibt es das gemeinsame Schulfrühstück. Und die gesamte Schule in allen Klassen frühstückt. Der Erfolg nach einem Jahr, wesentlich konzentriertere Kinder. Ich finde diese Diskussion, die dann immer sagt, nein, die Schule kann nicht alles übernehmen. Die Schule ist die Chance als Treffpunkt aller Kinder, dass sie die Defizite übernimmt, die man eindeutig rund um uns beobachtet. Und es ist unsere Verpflichtung, den Kindern dort zu helfen. Ich unterstütze, vielleicht nur ganz kurz, zum Beispiel auch eine Aktion, die ich so wichtig finde, die Volkshilfe macht jedes Jahr, diese Schulstartaktion. Das sind Gutscheine für Kinder, deren Familien armutsgefährdet sind oder nachweislich eben das nicht leisten könnten. Die bekommen das, die können ihre Schulsachen haben und damit haben sie einen wesentlich besseren Start in die Schule. Je pragmatischer, desto besser, ist mein Motto.
Ich kann ihn unterstützen, weil ich kriege natürlich immer die Frage, sind die Eltern nicht schuld an den schlechten Schülerleistungen? Ich kann nur immer sagen, gerade für diese benachteiligten Kinder, wenn nicht Schule, wer dann? Ja, Bundesheer oder was soll das zu spät sein, sondern es kann nur die Schule sein und ich bin ganz bei dir. Da gibt es Länder wie Kanada, die machen das hervorragend. Weil was ist die Alternative? Du sagst, die Kinder gehen 9 Jahre in die Schule. Das ist eine lange Zeit. Wenn man den Kindergarten noch dazu rechnet, sind es 10, 11 Jahre. Die Alternative ist, dass wir dann 50, 60 Jahre durch unser Sozialsystem, Gesundheitssystem und so weiter tragen müssen, was nicht sehr intelligent ist. Wir nehmen diesen Podcast hier wenige Tage vor der Nationalratswahl auf. Wir wissen nicht, wie die ausgeht. Wir wissen nicht, wer die Regierung sein wird. Aber meine Frage wäre schon, was wären denn aus deiner Sicht, egal wie die nächste Regierung ausschaut, die wichtigsten Ziele, die sich eine Regierung für Kinder setzen sollte?
Da gibt es viele verschiedene Punkte. Grundsätzlich glaube ich, Schule ist ein wesentlicher Punkt und bei der Schule geht es immer bei uns, so oft wie ich es beobachte, um Themen, wie soll ich sagen, drehen wir es um. Das, was mir so wichtig wäre, ist, dass es einmal darum geht, eine Diskussion zu haben, was sollen unsere Kinder eigentlich in diesen Jahren, in die sie in der Schule sind, heute, 2019, 2020, 2025 und so weiter, lernen. Was ist wichtig? Was wollen wir ihnen vermitteln? Nummer eins. Nummer zwei, wie können wir Lehrer stärken? Und zwar stärken in der Form, dass sie so unterrichten können und das unterrichten können, dass sie sehen, dass sie ihre Kinder erreichen und dass sie mit den Klassen weiterkommen. Und das Dritte ist, wenn wir zum Beispiel das Problem haben, dass viele Kinder nicht richtig gut Deutsch sprechen in Schulklassen, wie können wir alle unterstützen, dass das besser wird, dass diese Polemik hier einmal endlich aufhört und dafür es nur mehr darum geht, das sind unsere Kinder und das ist nicht jetzt die Zukunft, das ist die Gegenwart. Unsere Kinder sind die Gegenwart. Was können wir jetzt für sie tun, um sie optimal vorzubereiten, ein erfülltes, erwachsenes Leben zu leben? Und wenn einmal eine Diskussion hier auf einen Inhalt kommt, der, und das Bild möchte ich jetzt wirklich verwenden, vom Herzen kommt, dann hielt ich das schon einmal für sehr, sehr wichtig. Das Gleiche ist für die Familie. Familie ist einfach wirklich etwas so unglaublich Wichtiges. Geborgenheit zu haben, dass Eltern eben nicht in einer unglaublichen Not leben, sondern Zeit mit ihren Kindern verbringen können, dass die Familie gemeinsam etwas machen kann, wie immer das gestärkt werden kann, mit welchen Möglichkeiten auch immer. Das halte ich für so wichtig. Und für Kinder prinzipiell, ja, wir haben schon die ganz große Verpflichtung, ihnen eine Umwelt zu geben und eine Umwelt zu hinterlassen, die lebenswert ist und in der man gerne lebt. Und das sind für mich Themen, wo ich sage, ernst zu nehmen, dass Kinder kleine Menschen sind, keine kleinen Erwachsenen. Sie sind kleine Menschen mit eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Ansprüchen. Wie können wir denen begegnen? Und wie können wir sie so stärken, dass sie größte Möglichkeit haben, starke Erwachsene zu werden, die die Fähigkeit haben, ihr Leben gut zu gestalten und auch zu erfüllen und zu genießen?
Ich sage immer, wenn man ein Schulsystem aufbauen würde, das sich an den Bedürfnissen der Schüler und Kinder orientiert, das würde wahrscheinlich in vielen ganz anders ausschauen. Und wir kennen ja alle Kindergärten und Schulen auf der Welt, die das einfach richtig machen, ja, die das fast perfekt machen. Und das ist die Kluft zwischen Wissen und Handeln, die wir aber nicht nur bei diesem Thema haben. Ich würde jetzt gerne ein bisschen zu dir als Person kommen. Du bist heuer 56 Jahre alt geworden. Du weißt, mein letztes Buch hat geheißen Das ganze Leben in einem Tag, und da teile ich das Leben in 24 Stunden ein. Jede Stunde steht für einen Lebensabschnitt von 3 bis 5 Jahren. Nach meiner Zeitrechnung bist du in der 15. Stunde von 24. Die kenne ich gut, weil ich bin auch noch in der 15. Stunde. Und die bestätigt das Gerücht, die 15. Stunde, dass das Leben mit Fortdauer immer schneller verrinnt und uns zwingt, immer das Bleibt-Frage zu stellen. Bei mir passt das sehr. Passt das bei dir auch, oder was löst dieses Thema bei dir aus?
Naja, das passt sehr und das passt extrem. Natürlich vergeht das Leben wesentlich schneller, weil wir schon so viel gelebt haben. Und für mich waren ja Meilensteine, wie ich knapp 30 war, 32, wo ich plötzlich gemerkt habe, ich habe nicht nur Zukunft vor mir, ich habe schon eine Vergangenheit. Jetzt mit 56 ist es natürlich ganz anders noch, dass ich sage, ich habe Zukunft, selbstverständlich, aber ich habe schon sehr viel gelebt. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich machen konnte, was ich erlebt habe, was ich schaffen konnte. Und diese Dankbarkeit war etwas, das musste ich lernen, aber das hat mir dann auch heute sehr viel Kraft gegeben. Prinzipiell ist es so, dass ich sage, ich hoffe, dass ich noch lange lebe, aber wir alle wissen es nicht. Wir können morgen, und ich habe das jetzt in meiner eigenen Familie gehabt, wo jemand von einem Tag auf den anderen gestorben ist, mitten aus dem Leben, aus einer wunderschönen Situation heraus, furchtbar traurig natürlich, aber es kann uns so passieren. Was ich versuche heute ist, dass ich mir immer darüber im Klaren bin, was möchte ich gerne machen, setze ich die Schritte, um dorthin zu kommen, erfülle ich jeden Tag so, als könnte es auch mein letzter sein. Und selbst an Tagen, wo ich mich ärgere, wo ich traurig bin, wo ich verzweifelt bin, all das kommt in meinem Leben genauso vor, wo ich enttäuscht bin, frage ich mich immer noch, und was gibt es Schönes an diesem Tag? Wofür kann ich dankbar sein? Und ich ende jeden Tag, bevor ich einschlafe, dass ich über 3 Dinge nachdenke, für die ich dankbar bin, ganz egal wie groß. Und ich beginne jeden Tag, dass ich darüber nachdenke, über 3 Dinge, für die ich dankbar bin. Und das ist mein Zugang, einfach die Tage optimal zu erfüllen. Es ängstigt mich ein bisschen, dass vor mir nicht nur noch unglaublich viel Leben liegt. Wenn ich mir jetzt die Liesel anschaue mit 101 und einem halben Jahr, denke ich mir, naja, das sind noch 45 Jahre bis dahin, so wenig ist das dann auch wieder nicht. Und Gott erhalte mich in diesem Zustand, wie sie ist, so fit, na, dann kann man noch einiges machen. Aber prinzipiell denke ich mir, damit rechne ich nicht. Ich versuche jetzt jeden Tag optimal zu gestalten.
Ja, dieses Dankbarkeitsritual, von dem du erzählst, das machen übrigens viele Menschen, habe ich gesehen, also vor allem erfolgreiche Menschen. Wenn man jetzt deinen Lebenslauf liest, dann warst du eigentlich in frühen Jahren schon sehr erfolgreich als Drehbuchautor, der Durchbruch mit der Knickerbockerbande, dann mit Tom Turbo und so weiter. Jetzt aus der Psychologie wissen wir aber, wirklich weiterentwickeln tun wir uns ja eher nach den Niederlagen. Und jetzt wollte ich dich einmal fragen, was waren denn für dich so wirkliche Brüche, Niederlagen, dunkle Momente in deinem Leben, ohne jetzt ins Detail drauf zu gehen, aber was hast du aus den Niederlagen und den dunklen Momenten für deine Persönlichkeitsentwicklung gelernt?
Naja, das Interessante ist für mich gewesen, Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben, da gab es etliche darunter. Und die wichtigste Sache, die ich daraus gelernt habe, aus zahlreichen Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben, 10 Jahre später wusste ich, warum sie sich nicht erfüllt haben und dass es in 85% aller Fällen zu meinem Gunsten war. Ich war froh, dass es sich nicht erfüllt hatte, weil im Endeffekt etwas gekommen ist, was wesentlich besser war. Das ist die eine Sache, die ich mir heute auch vorsage, wenn Dinge noch nicht so sind, wie ich sie mir wünsche, abwarten, es kann wesentlich besser kommen.
Und es ist vielleicht gut, dass es nicht kommt.
Und vieles ist wirklich gut, dass es so nicht kommt. Ja, absolut, das ist ja auch ein Vorteil, also das ist ja auch was sehr, sehr Positives. Ich habe aus Trennungen vor allem wirklich gelernt, hinzuschauen, was war mein Anteil und was möchte ich in einem neuen Zusammenleben, in einer neuen Beziehung besser machen. Das tut sehr weh, das ist sehr unangenehm. Gleichzeitig aber habe ich gesehen, dass es wirklich die Basis für eine erfüllte und glückliche Beziehung dann sein kann. Ich habe gelernt aus Dingen, die abgelehnt worden sind, auch mehr, und das ist genauso vorgekommen in meinem Leben.
Also 10 Millionen Bücher sind dann noch abgelehnt worden.
Nein, so viele sind nicht abgelehnt worden. Aber ich habe zum Beispiel gelernt, daraus sehr genau hinzuschauen, wer etwas nicht will. Okay. Und ich sage ja heute, meine Kritiker suche ich mir selber. Das heißt, ich suche mir Menschen, die sich sehr kritisch mit mir, meinem Leben, meinem Werk auseinandersetzen, aber die ein Wohlwollen dahinter haben, dass sie wirklich ein größeres Bild davon haben, wo ich stehe, was ich tue. Und dass ich es in ihnen sehe, aufgrund der eigenen Lebensführung, ihrer Lebensführung, und dass ich darauf vertrauen kann, was mir diese Menschen sagen, bringt mich weiter. Und so habe ich eben gelernt, mich mit diesen Menschen sehr intensiv auseinanderzusetzen und genau hinzuhören, was sie sagen. Und nicht sofort die Abwehrmauer aufgehen zu lassen. Also das sind Dinge, die mir sehr geholfen haben.
Du bist, wie viele Österreicher, Berufspendler, allerdings in Anführungszeichen, du pendelst zwischen Wien und Niederösterreich, zwischen London und Wien. Erstens, warum? Das ist ja ein bisschen aufwendig auch. Und zweitens, London und Wien sind ja sehr unterschiedliche Städte. Was gefällt dir besonders an Wien und was gefällt dir an London?
London ist vor 26 Jahren meine zweite Heimat geworden. Damals habe ich einen Ort gesucht, wo ich mich zum Schreiben zurückziehen kann, weil hier in Österreich tut sich ja immer sehr, sehr viel rund um mich. Und ich muss auch sagen, dass ich hier auch sehr im Alltag, also auch in der Alltagsarbeit oft sehr drinnen stecke, und die lenkt mich vom kreativen Prozess zu stark ab. Und das Leben bringt mir das, was ich brauche. Und so war ich mit knapp 30 plötzlich in London, damals beruflich auf einer Programmmesse, und habe das Gefühl gehabt, ich glaube, hier könnte ich schreiben. Und dann kam ich in ein Hotel und in ein Zimmer, kurze Zeit später, und von dort schaust du über die Dächer Londons hinweg, direkt auf den Big Ben. Und ich habe mir gedacht, hier will ich sitzen, hier will ich schreiben. So hat das begonnen. Und ich konnte sehr gut schreiben dort, extrem gut. Und so ist das immer weiter und weiter und weiter gegangen. London ist für mich wahnsinnig inspirierend. Ich gehe dort herum, ich finde viele Ideen. Englische Literatur ist das, was mich inspiriert. Charles Dickens ist mein größtes Vorbild. Der Mann hat seine Geschichten als Fortsetzung in einem Hausfrauenmagazin veröffentlicht und hat damit Menschen ohne Ende begeistert. Sein Zugang, wie er geschrieben hat, aber auch sein Zugang zu Menschen, das bereichert mich bis heute.
Darf ich nur einen Satz zu Dickens sagen? Was ich nicht wusste, ist, wie Oliver Twist rausgekommen ist, sind die Spenden von Menschen an Bettlerkinder in London dramatisch nach oben gegangen. Also der hat einen wirklichen Einfluss gehabt, der Dickens.
Der hat unglaublichen Einfluss gehabt. Aber weißt du, was das Tolle ist? Der hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch über arme Kinder und über diese grauenvollen Arbeitshäuser für Kinder, sondern der hat gesagt, ich schreibe jetzt eine Geschichte über einen Buben, eben diesen Oliver Twist, der die Menschen berühren wird. Und sein tiefes Engagement dahinter, weil er ja selber in so einem Armenhaus war und gelebt hat und gelitten hat, das ist eingeflossen. Und das ist das, was ich in England immer so lerne. Ich gehe dort wahnsinnig viel ins Theater, weil ich mag diese Produktionen und ich mag den Zugang. Kultur ist etwas für möglichst viele Menschen. Es soll immer möglichst viele Menschen erreichen. Und zum Beispiel im Theater dient der Schauspieler und der Regisseur dienen dem Stück und dem Publikum. Punkt. Nie der eigenen Eitelkeit. Das sind Dinge, die ich dort lerne. Am Fernsehsektor habe ich gelernt, wie kann ich so effizient wie möglich produzieren. Wie kann ich Kinder gut erreichen? Die BBC hat das größte Kinderprogramm weltweit als öffentlich-rechtlicher Sender. Die geben, glaube ich, 6% ihres Budgets, geht nur in Kinderprogramme. Da sieht man, wie ernst sie sie nehmen. So, und das alles bereichert mich dort. Wenn ich tolle Typen brauche, gehe ich auf die Straße. Dort gehen ja alle Leute herum, so wie sie wollen. Keiner schaut hin, weil jeder drückt nur aus, wie er gerne ist. Er will nicht bewusst anders sein. Er will so sein, wie er will. Wien wiederum ist eine wesentlich ruhigere Stadt. Diese Erfolgsgenügsamkeit, die es hier gibt,
manchmal, schönes Wort, ja,
die gefällt mir nicht. Ja. Nur gleichzeitig muss jedem von uns klar sein, die Lebensqualität hier ist einfach unglaublich hoch. Die ist wirklich groß. Die Sicherheit hier ist unglaublich groß. Die Luft, alles. Also ich bin schon sehr dankbar dafür. Und dieser Kontrast, dieser zwei Orte, ist für mich einfach etwas, was ununterbrochen diesen inneren Kreativmotor beflügelt. Und ich muss in Bewegung sein dafür. Okay. Ganz egal, ob ich jetzt zu Fuß viel gehe oder ob ich auch ein bisschen reise eben. Und deswegen mache ich das.
Zum Abschluss noch einige schwierige Fragen und bitte um kurze Antworten.
Ja.
Du bist ein mutiger Mensch, aber stell dir vor, nach diesem Podcast, du wachst morgen in der Früh aus und hast doppelt so viel Mut wie in deinem bisherigen Leben. Welche Ziele würdest du dir für dein zukünftiges Leben setzen, wenn du doppelt so mutig wärst, wie du bisher warst?
Wenn ich doppelt so mutig wäre, wie ich bisher war, ja, ich würde sicher in Geschichten noch wesentlich gewagter sein. Also ich würde einfach sagen, ich will das Haar genauso, ohne sehr viel Rücksicht auf Verlage oder sonst irgendetwas, das machen wir.
Okay. Welcher war dein liebster Misserfolg, wo du jetzt im Nachhinein sagst, den möchte ich nicht missen?
Naja, mein liebster Misserfolg. Privat war das wirklich eine ganz schreckliche Trennung, die mein Leben erschüttert hat und die sich jetzt aber herausstellt als einer der wichtigsten Meilensteine in meinem Leben, aus dem das meiste im positiven Sinne erwachsen ist.
Okay. Was hast du dir gekauft, das weniger als 100 Euro gekostet hat und das dir aber ungemeine Freude gemacht hat?
Ich liebe Parfums. Ich liebe Parfums und ich kaufe mir immer wieder eins und die kostet Gott sei Dank unter 100 Euro und ich mag da ganz ungewöhnliche und ja.
Jetzt musst du aber unseren Hörern sagen, was ist das Lieblingsparfum?
Das Lieblings habe ich nicht, weil ich immer wieder ein neues habe. Und da gebe ich jetzt keine Empfehlung.
Keine Empfehlung, okay. Ja, was hätten wir noch
Werbeentscheidungen
kassieren können? Was ist der schlechteste Rat, den man Kindern geben kann?
Der schlechteste Rat, den man Kindern geben kann, lautet, du wirst schon sehen, wie das in der Schule wird.
Okay. Letzte Frage. Wenn du vor den Stadteinfahrten von London und von Wien kostenlos riesige Plakatwände zur Verfügung gestellt werden würdest, was wäre der Text, den du draufschreiben würdest auf diese riesigen Plakatwände?
Mehr Lächeln oder Lächeln nicht vergessen. Ich komme wieder zu meiner 100-jährigen Freundin Liesel, die ich nach ihrem Lebensrezept gefragt habe und die zu mir gesagt hat, ihr Vater hat, als sie als Kind aus einem Herrenhaus in anderen Ländern vertrieben wurde und nach Wien gekommen ist und in einer Kellerwohnung gelebt hat, gesagt, Liesel, das Geheimnis des Lebens besteht darin, lächeln, auch wenn dir nicht danach zumute ist.
Super. Am Ende des Gesprächs frage ich immer meine Gesprächspartner, welche Frage wolltest du mir schon immer stellen?
Welche Frage ich dir immer stellen wollte? Was ist aus all deiner Arbeit, die du gemacht hast, die sich sehr um den Menschen dreht, die sich sehr um Kinder dreht, stelle ich dir eine doppelte Frage. Was ist deines Erachtens nach der wichtigste Ratschlag, den du geben kannst, der auf Kinder wie Eltern zutrifft? Und was ist dein größter Wunsch für Menschen?
Mein größter Wunsch für Menschen ist, dass sie lebenslang neugierig bleiben, dass sie nach Selbsterkenntnis streben und dass sie aus der eigenen Komfortzone rauskommen. Das merke ich bei mir selber, egal ob jetzt bekannt oder unbekannt, erfolgreicher, weniger. Wir bauen uns da alle unsere Komfortzonen auf und ich weiß, welchen großen Aufwand es für mich immer bedeutet, aus der Komfortzone rauszukommen. Aber das Abenteuer des Lebens liegt leider Gottes immer außerhalb der Komfortzone. Was ist der wichtigste Rat, den ich Menschen geben kann?
Vielleicht genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast.
Was ich gesagt habe und schon auch, dass in den tiefsten Augenblicken der Verletzung und des Schmerzes man immer dran glauben soll und darf, dass irgendwann einmal Licht kommt. Also ich habe mehrere schwierige Phasen in meinem Leben in der Politik, das ist überhaupt irgendwie so ein Gefährdungsplatz, aber da habe ich mir dann schon gedacht, ich glaube zwar noch immer dran, dass Licht am Horizont kommen wird, aber jetzt könnte schon langsam einmal kommen. Diese tiefe Überzeugung, dass man, auch wenn man es nicht gerne hat, auch in den schmerzhaften, in den dunklen Augenblicken zu sich selber steht und fest daran glaubt, dass es im Nachhinein sich herausstellen wird, dass es gut geworden ist und dass man was daraus lernen konnte. Das ist das, was ich Menschen wünschen würde, mir selbst auch wünschen würde.
Danke.
Das ist lieber sehr Thomas, gewohnt. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden, aber ich glaube, das müsste man eine zweite Folge machen, wegen Erfolg wiederholt.
Ja, danke vielmals für tolle Fragen und ja, es gibt ja auch offensichtlich ganz eindeutig inhaltlich etliche Sachen, die uns sehr verbinden.
Vielen Dank.
Danke dir.
Sie haben sicher bemerkt, wie viel Freude uns beiden dieses Gespräch gemacht hat. Ich kann nur hoffen, dass der Funke der Inspiration bei den vielen Themen, die wir besprochen haben, auch auf Sie übergesprungen ist. Eine schier unglaubliche Zahl hat Thomas gleich am Anfang verraten. Er schreibt am Buch Nummer 566. Sein Erfolgsgeheimnis offenbart er uns auch. Es liegt im Satz: Danke für eine schöne Kindheit, die man immer wieder von erwachsenen Lesern hört. Er möchte Kinder beschreiben, mit denen man befreundet sein möchte. Und er möchte sie darin bestärken, dass viel in ihnen steckt. Völlig unerwartet kam für mich, dass Thomas in der Schule schlecht in Deutsch war, weil ihn seine Lehrerin mit Rechtschreibung, vor allem mit der Beistrichsetzung, gequält hat, ohne sein offensichtliches Schreibtalent zu erkennen. Diese Dokumentation des Versagens statt des Erkennens, wo ein Talent liegt, ist leider auch heute noch immer sehr präsent in unserem Schulsystem. Und dazu passt auch der Vorschlag von Thomas, Menschen, die ihren Kindern mit dem Satz »Jetzt beginnt der Ernst des Lebens« die Freude auf die Schule verderben, einfach in einen Turnsaal zu stellen und dort von Kindern mit Cremeschnitten bewerfen zu lassen. Turnen war für ihn übrigens ein Schreckensgegenstand. Und daher finde ich seine Idee, den Gegenstand statt Leibesübungen Freude an der Bewegung zu nennen, bemerkenswert. Überrascht hat mich die Bereitschaft von Thomas Breziner über seinen noch unveröffentlichten ersten Liebesroman, Liebesbrief an Unbekannt, zumindest davon ein bisschen etwas zu verraten. Denn das machen Autoren nur ganz selten. Und lustig finde ich seine Definition: Kitsch ist, was uns gefällt, wenn wir alleine sind. Wir haben auch gelernt, dass Thomas Parfums liebt. Sein Lieblingsparfum hat uns allerdings nicht verraten. Dieses Geheimnis bleibt weiter ungelüftet. Zum Abschluss noch einmal meine zwei Buchempfehlungen von Thomas Breziners Buch für Erwachsene. Tu es einfach und glaub daran. Ein Buch über Lebensfreude. Und dann ganz aktuell sein Buch Blödsinn gibt's nicht, wie wir Kinder für unser Leben begeistern. Ganz wichtig bei mir ist eine Frage aus unserem Gespräch hängen geblieben. Warum nicht sein Leben lang neugierig bleiben? Wie immer freue ich mich über Ihre Kommentare und Fragen zu meinem Podcast an meine persönliche E-Mail-Adresse andreas@salcher.co.at. Am meisten freue ich mich, wenn Sie meinen Podcast über Lebensbildung für neugierige Menschen weiterempfehlen und ihn abonnieren. Übrigens, Lächeln nicht vergessen, hat uns Thomas Breziner geraten. Vielen Dank für Ihre Zeit.